allein hat unser Leben verändert und auf eine Bahn gebracht, die zum Ziel führt, habe herzlichen Dank für die unendliche Gnade, für den Reichtum deiner Gnade, den wir ja nie begreifen können. Aber annehmen können wir und danken. Das wollen wir tun, immer wieder neu. Und Herr, wir danken dir, dass du auch hineingewirkt hast in die Geschichte der Völker und auch deiner Kirche, immer wieder neu aus Gnaden, neue Anfänge, neue Aufbrüche, Erweckungen geschenkt hast. Und wenn wir heute Abend hören von Korntal, so können wir nur staunen, wie du das damals getan hast und aus Nacht Neues geschaffen hast. Und das tust du auch heute. Lass uns offen sein für dein neues Wirken da und dort, auch für neue Aufbrüche. Danke. Amen. Das Thema lautet die evangelische Brüdergemeinde Korntal, ein Gemeindemodell des Pietismus, gestern und heute. Seit dem 12. November 1994 gehören meine Frau und ich zur Brüdergemeinde Korntal. Und ich frage mich, inwieweit ist dieses Korntal ein bekannter Ort oder auch nicht? Darf ich mal ganz bescheiden fragen, wer war schon einmal in Korntal? Oh, sehr viel, das ist ja wunderbar. Und ich denke, dass doch manche von Ihnen auch eine gewisse Vorstellung haben über Korntal. Korntal ist eine geistliche Heimat seit 175 Jahren für viele tiefgläubige Christen unseres Landes. Und gerade in unserer Zeit, wo immer mehr die Frage im Raume steht, wie geht es weiter mit der Kirche? Und viele wenden sich enttäuscht ab von der Kirche. Sie sagen, hier ist nicht mehr die reine Lehre zu finden. Sie wenden sich ab, sie suchen neue Wege. Sie schauen sehr interessiert heute nach Korntal, denn Korntal hat geradezu einen Modellcharakter bekommen. Ohne dass ich das jetzt glorifizieren will. Ich weiß, Korntal ist auch ein Ort mit Sünde und Not. Aber der Charakter dieser besonderen Gemeinde ist eben doch ein gewisser Modellcharakter. Nach dem Willen und der Zielsetzung der Gründer von Korntal sollte Korntal ein Bergungsort sein für die Gläubigen in der letzten Zeit. Und so ist Korntal ein Gedanke Gottes, ein Liebesgedanke, ein Geschenk für viele Christen, die Heimat und Hilfe suchten, die Orientierung haben wollen in dem großen Dschungel der verschiedenen christlichen Meinungen. Am 12. November sind wir also dort eingezogen und schon am nächsten Tag, am 13. November letzten Jahres, wurde meine Frau und ich mit etwa 40 anderen Gliedern aufgenommen als Glieder dieser Brüdergemeinde. Und ich meine, es lohnt sich, sich etwas näher mit der ungewöhnlichen Geschichte und mit der ungewöhnlichen Gemeindeordnung dort zu beschäftigen. Folgende Fragen stehen hier. Was ist eigentlich Korntal? Zweitens, wie kam es zur Gründung dieser Gemeinde vor 176 Jahren etwa? Was waren die Hintergründe, was waren die Beweggründe, was war das Vorbild und was war das Ziel der Gründer dieser Gemeinde? Wer waren die Werkzeuge der Gründung? Wann vollzog sich dies alles? Was war das Glaubensbekenntnis der Gründer? Welche Gemeindeordnung bestimmte das Leben der Gemeinde? Welche Ausstrahlung hatte und hat diese Gemeinde? Und dann könnten wir auch, wenn wir Zeit hätten, noch einen Gang tun durch den Begräbnisgarten und damit durch die Segenslinie, die sich dort zeigt, im Begräbnisgarten. Und heute, wie sieht es nun aus? Korntal im Jahre 95. Was ist eigentlich Korntal? zunächst eine Stadt. Heute heißt es Korntal Münchingen in der Nähe von Stuttgart und Ludwigsburg mit etwa 9400 Einwohnern, 11 Kilometer weg von Stuttgart und 11 Kilometer weg von Leonberg. Sehr günstig gelegen an der S-Bahn zwischen Stuttgart und Weilerstadt. Korntal liegt auch genau an der sogenannten Solitude-Allee. Das ist wohl die längste kerzengerade Straße in Deutschland. Sie verbindet das Schloss Solitude mit dem Schloss in Ludwigsburg. Sie ist etwa 14 Kilometer lang, diese Straße, ganz, ganz gerade und war oft oder lange Ausgangspunkt für die Landesvermessung. Korntal ist also eine ganz gewöhnliche bürgerliche Gemeinde in Württemberg. Aber nicht nur das. Es ist eine Gemeinde, die lange, eigentlich bis heute, als heiliges Korntal spöttisch beurteilt wurde und bezeichnet wurde. Korntal ist eine evangelische Brüdergemeinde, eine freie Gemeinde mit besonderer Gemeindeordnung. Keine Freikirche und doch eine unabhängige, von der Kirche unabhängige Gemeinde. Und darum schauen heute so viele zu diesem Korntaler Modell und orientieren sich. Ich komme ja vom Brüderbund. Und dort sind diese verschiedenen Gemeinschaften, es hat etwa 50 Gemeinschaften vom Brüderbund, so wie die Liebenzeller und die Süddeutschen und viele andere Gemeinschaftskreise, so gibt es den Brüderbund. Und da ist ein großes Fragen, wie geht es weiter? Können wir noch in der Kirche bleiben? Viele, gerade die Jungen, sie wehren sich, sie wollen weg. Aber was dann? Korntal setzt neue Maßstäbe, die eigentlich gar nicht so neu sind. Ist aber auch eine Heimat für viele geistliche Werke, wie zum Beispiel für das Werk Licht im Osten, kennen viele, oder Heimat der Freien Missionshochschule, wo Missionare ausgebildet werden und so weiter. Wie kam es nun zur Gründung dieser Gemeinde? Was war der geistliche und der geistliche und der politische Hintergrund? Nach der großen Erweckung in der Reformation durch Martin Luther, in diesem Jahr sind es etwa 510 Jahre, seit er geboren wurde, folgte eine traurige Zeit der Erstarrung und Erschlaffung. Die Zeit der Orthodoxie. Luther hatte schon in seiner Zeit erkannt, dass es nicht gut sei, wenn die Glieder der Kirche als Namenschristen, man möge mir diesen Ausdruck verzeihen, sich auf die üblichen Gottesdienste beschränken. Er schrieb darum schon im Jahre 1526 in der Schrift Deutsche Messe und Ordnung des Gottesdienstes. Diejenigen, so mit Ernst Christen wollen sein und das Evangelium mit Hand und Mund bekennen, müssten mit Namen sich einzeichnen und etwa in einem Hause allein sich versammeln zum Gebet, zu lesen, zu taufen, das Sakrament zu empfangen und andere christliche Werke zu üben. Soweit Martin Luther. Erstaunlich. Schon im Jahr 1526. Dieser wichtige Ansatz konnte leider nicht verwirklicht werden. Luther hatte anderes zu tun, er war ja verwickelt in viele schwere Kämpfe und so konnte das einfach nicht praktiziert werden. Nach der großen Kälteperiode, die im 30-jährigen Krieg ein schreckliches Gericht erleben musste, das ist die Kälteperiode der bloßen Orthodoxie. Orthodoxie heißt so viel wie Rechtgläubigkeit. Man war zwar rechtgläubig, aber nicht rechtgläubig. Das ist Orthodoxie. Nach dieser Kälteperiode in der Kirche, nach dieser Wüstenzeit, schenkte Gott in seiner Gnade im Lande der Reformation einen neuen Frühling. Das war der Pietismus. Im Jahre 1670 begann der Frankfurter Pfarrer Philipp Jakob Spener aus dem Gedanken heraus, dass durch kleine Kirchlein in der Kirche dieser selber wieder aufgeholfen würde, der Kirche, in seinem Haus kleine Versammlungen zu halten. Dies war der Anfang des Pietismus. Diese kleinen Versammlungen wurden Collegia Pietatis genannt. Collegia Pietatis. Die geistliche Landschaft in Deutschland, die war allerdings damals sehr traurig. Sie glich eher einer trockenen Wüste als einem Garten Gottes. Und Spener selber klagt. Wo wir mit christlichen und nur etwas erleuchteten Augen nach unseres Erlösers Vermahnung, die Zeichen der Zeit und ihre Beschaffenheit zu beurteilen, den jetzigen Zustand der gesamten Christenheit ansehen, so möchten wir billig mit Jeremia 9, Vers 1 in das klägliche Wort ausbrechen. Ach, dass wir Wassers genug hätten in unseren Häuptern und unsere Augen Tränenquellen wären, dass wir Tag und Nacht beweinen möchten den Jammer unseres Volkes. Das sagt später. Diese Zeit war von der Aufklärung geprägt und diese wirkte vom Westen her kommend, von Frankreich und von Holland und England her, auch auf Deutschland ein und machte auch vor den Toren der Kirche nicht Halt. Der selbstherrliche Mensch wurde auf den Thron gesetzt. Die Göttin der Vernunft wurde angebetet. In der Französischen Revolution wurde eine Dirne bombastisch geschmückt, in einem Wagen durch Paris geführt und als Göttin der Vernunft verehrt. Und bis heute haben wir dieses Verderben in Europa sehr deutlich zu erkennen. Und das zeigt sich besonders in der Freimaurerei. Die Freimaurerei ist wohl eine der gefährlichsten Bewegungen in Europa und der Welt und so gut getarnt, dass die meisten gar nicht wissen, was da eigentlich los ist. Der selbstherrliche Mensch setzt die Vernunft zum Maßstab alles Denkens und in diesem Zusammenhang machte nun Spener 4 Verbesserungsvorschläge, nachdem er festgestellt hat, dass auch der geistliche Stand total verdorben sei. Er sagt Folgendes. Erstens, Gemeinschaft unter dem Wort. In apostolischer Art sollten Kirchenversammlungen lebendig werden. In apostolischer Art. Nach 1. Korinther 14. Zweitens, das allgemeine Priestertum aller Gläubigen sollte wieder eingeführt werden. Der Pfarrer sollte der älteste Bruder sein, der sich über die Hilfe der anderen Brüder freut. Drittens, praktisches, tätiges Christentum sollte geübt werden. Wissen ist nicht genug, rechter Glaube ist in der Liebe tätig. Und viertens, die Verkündigung sollte lebendig sein. Die Universitäten sollten Werkstätten des Heiligen Geistes sein. Es ging ihm um lebendiges, entschiedenes Christentum. Soweit Spener. Aber nicht nur Spener wurde erweckt, sondern auch andere Männer Gottes traten auf den Plan. Zum Beispiel August Hermann Franke in Halle. Später wurde auch die erste Bibelanstalt in Deutschland ins Leben gerufen. Und von 1700 bis 1760 lebte der Graf Nikolaus Ludwig von Zinzendorf. Es war der Mann, der die Herrenhuter Brüdergemeinde gegründet hat und die Losungen eingeführt hat. Jetzt haben wir die 265. Ausgabe. Und im Jahre 1806 gründete die Herrenhuter Brüdergemeinde nicht weit weg von uns im Schwarzwald, damals auf württembergischem Boden, mit königlicher Erlaubnis gegen den Willen der Kirchenleitung die Niederlassung Königsfeld. Und der württembergische König gestand den Einwohnern volle Gewissensfreiheit zu. Und diese Gemeinde im Schwarzwald in Königsfeld war Modell und Vorbild für die Gründung und die Ordnung der Gemeinde in Korntal. Wenn wir das festhalten. Königsfeld Vorbild. Nun zweitens die Beweggründe zur Gründung Korntals. Um das Jahr 1800 stand es sehr schlecht im Lande Württemberg. Durch den Napoleon wurde im Jahre 1805/6 Herzog Friedrich II. Zum König erhoben. Und dieser König regierte in seinem Herrschaftsbereich mit brutaler Willkür. Er leitete auch ganz im Sinne der Aufklärung die Kirche. Schon im Jahre 1791 wurde ein neues Gesangbuch eingeführt. Dies war für viele ein großes Ärgernis, besonders weil die Liturgie verändert wurde. Bis heute ist ja die Frage des Gesangbuchs immer eine schwierige Frage geblieben. Jetzt gibt es ja dann bald wieder ein neues und zum Teil wurde es schon eingeführt. Und wir haben schon wieder ein alternatives Buch vorgelegt bekommen für das Gesangbuch. Oder ein, nicht alternativ, sondern ein Ergänzungsbuch. Das Kirchenjahr damals begann nicht mehr am 1. Advent, sondern am 1. Januar, dem Gedenktag der Einführung der Königswürde. Und wenn jemand an der neuen Liturgie und dem neuen Gesangbuch und so weiter nicht sich beteiligte, dann wurde er zum Teil sehr schwer bestraft, körperlich und mit viel Geld bestraft. Es war fast eine richtige Christenverfolgung damals in Württemberg. Zum Beispiel wurde Pfarrer Friedrich aus Winzerhausen, der auch an dieser zum Teil gottlosen Liturgie sich nicht beteiligen konnte, fristlos entlassen. Andere Pfarrer legten aus Gewissensgründen ihr Amt nieder. Die frommen Menschen waren aufs Höchste beunruhigt. Und viele erinnerten sich an die Voraussagungen von Bengel. Bengel war ja der große Kirchenlehrer von Denkendorf in Württemberg und er hatte sehr vieles Interessante vorausgesagt, 60 Jahre vorher schon. Und das Interessante ist, dass viele dieser Voraussagungen sich erfüllt haben. Er hat gesagt, 60 Jahre vorher, nicht nur bei den Hohen, auch bei den Niedrigen nehme die Freigeisterei überhand. Von 1740 an werde das abendländische Kaisertum noch etwa 60 Jahre bestehen. Fast ganz genau gestimmt. 1806 hat ja das deutsche Kaisertum aufgehört. Man gebe nur Acht, dass nicht der König der Franzosen noch Kaiser werde. Auch das hat sich erfüllt. Die deutschen Bistümer werden säkularisiert werden. Die Landkarten werden ein ganz anderes Aussehen gewinnen. Hat sich alles erfüllt, ganz genau. Ein gewaltiges Überhandnehmen der Sünden, wieder das sechste Gebot ist zu erwarten. Alles war eingetroffen. Und so wollten zahlreiche Pietisten mit dieser antichristlichen Welt und der Kirche des Abfalls nichts mehr zu tun haben. Sie hielten den Ruf aus Offenbarung 18,4 für jetzt gekommen und die Stunde dafür gekommen. Geht aus von Babel, auf dass ihr nicht ihrer Sünde und ihrer Plage teilhaftig werdet. So wanderten sehr viele unter großen Opfern aus. Sie suchten einen Bergungsort nach Offenbarung 12,6 im Osten, einen Bergungsort vor dem Tier und so siedelten sie sich in Südrussland an. Der russische Zar Alexander hatte ihnen volle Glaubensfreiheit und große Privilegien zugesagt. Im Jahre 1816 starb dann der gottlose König Friedrich II. Und sein Nachfolger Wilhelm I., der württembergische König Wilhelm I., war ein anderer Mann, ein guter, ein maßvoller Mann. Und ihn beunruhigte immer mehr die Tatsache, dass so viele gute Leute das Land verließen und verlassen wollten. Was war zu tun? Im Jahre 1817, nur um ein Jahr herauszugreifen, sind über 17.000, zum Teil wohlhabende Württemberger, ausgewandert nach Südrussland. Heute kommen sie ja zum Teil wieder zurück, das sind die Asylanten. In dieser schwierigen Lage kam ihm der kaiserliche Notar und Bürgermeister von Leonberg, Gottlieb Wilhelm Hoffmann, zur Hilfe. Wer war dieser Herr Hoffmann? Eine der interessantesten Persönlichkeiten. Seine Vorfahren stammten aus Schlesien. Die Familie musste im 30-jährigen Krieg flüchten. Georg Hoffmann, einer seiner Vorfahren, wurde, ich glaube der Großvater gewesen, enthauptet. Und die Witwe des enthaupteten Hoffmanns floh nach Straßburg. Und der Sohn des Märtyrers wurde Sekretär in Stuttgart. Von diesem Manne stammten eine ganze Reihe württembergischer Beamten ab. Auch der Vater unseres Hoffmann stammte von ihm ab. Er war Pfarrer in Ostelsheim bei Calw. Er war das Urbild eines streng orthodoxen, pflichttreuen, aber geistlosen Kirchendieners, dem jede freie Regung in Kirche und Staat von Grund aus verhasst war. Er erzog seine beiden Söhne mit grausamer Strenge. Wir haben uns kürzlich über die Pädagogik heute unterhalten. Hier ein Kommentar zu damals. 365 Mal des Jahres gab es Schläge und im Schaltjahr 366 Mal. Jedes Spiel war verpönt. Im Studierzimmer sitzen und lateinische Wörter auswendig lernen oder am Sonntag eine Predigt um die andere lesen, das war das Ideal der Pädagogik damals. Das erstrebte Ziel wurde aber nicht erreicht. Die Pfarrerssöhne waren die ausgelassensten Buben im ganzen Dorf. Und schließlich, das war also der Vater von unserem Hoffmann, musste dieser unglückliche Vater klagen, der eine sei ein Lump und der andere ein Narr, das heißt ein Pietist geworden. Und jetzt müssen wir verstehen, dass Hoffmann, der Gründer der Gemeinde in Korntal, bis an sein Lebensende eine tiefe Abneigung gegen Theologie und Kirche hatte. Er konnte zum Beispiel sagen, man muss das jetzt nicht auf die Goldwaage legen, was ich jetzt zitiere, aber so war es eben. Wenn ein junger Theologe im Reiche Gottes etwas leisten solle, so müsse er nach Vollendung des Studiums ein Brechmittel nehmen, um das eingesogene Gift wieder auszuspeien. Oder, sagte er, unternimmst du irgendeine christliche Tätigkeit und willst, dass nichts daraus werde, so nimm einen oder etliche Theologen in das leitende Komitee. Ja, aber später war er sehr tolerant. Also ich will jetzt nur mal sagen, wie eben das die Erziehung, die eine grausame Erziehung, genau das Gegenteil erreicht hat. Das ist eine Warnung vor einer solchen Erziehung. Dieser, sein Sohn, der ist dann im Verwaltungsfach ausgebildet worden, aber auch da hat er es sehr schlimm. Als er beim Abschreiben keine Kommata machte, nahm sein Prinzipal den Stock und sagte, sieht er, mit dem will ich ihn abrichten. Man kann ja einen Hund abrichten, ich werde ihn auch zwingen können. So war es damals. Nun, der begabte Lehrling musste zwar angestrengt arbeiten, aber er machte schnelle Fortschritte und führte nebenbei ein ganz freies, lustiges Leben mit seinen Kameraden zusammen. Es wurde getanzt, geritten, gespielt, getrunken und so weiter. An Gott und die Ewigkeit kein Gedanke. Aber wir haben vorher gesungen, ich bin einer, den die Gnade fand. So auch bei diesem Hoffmann. Als die Lehrzeit um war, wollte er als Gehilfe des Amtsschreibers Flattich, der Name Flattich, nach Merklingen übersiedeln. Er hatte aber Schulden. Und ehe diese bezahlt waren, konnte er Calw nicht verlassen. In der Angst rief er den an, der ihm noch ein Unbekannter war. Gott, wenn du lebst, so zahle meine Schulden. Aber sofort reute ihn das Gebet. Denn es durchfuhr ihn der Gedanke, wenn er es tut, so muss ich ein anderer werden. Das wollte er aber nicht. Kaum hat er so gebetet, es klopft. Wer steht draußen? Ein Bote mit einem Brief. Es ist eine entfernte Verwandte, eine Müllerin, die ihn fragt, ob ihm etwas fehle, ob sie ihm helfen könne. Der stolze Jüngling heißt den Boten, der Müllerin danken, wir sagen, ihm fehlt nichts. Der Bote aber besteht auf eine schriftliche Antwort als Ausweis dafür, dass er seinen Auftrag ausgerichtet hätte. So muss denn schließlich Hoffmann selber schreiben und er schreibt, was ihm fehlt, nämlich Geld. Und schon am Tag darauf kriegt er das Geld. Ein Traum hatte die Müllerin auf den Gedanken gebracht, der junge Mann möchte in Not sein. Gnade ist am Werk. Von da an wurde er den Stachel nicht mehr los. Es gibt einen Gott, der denkt an mich. Er besuchte dann diese fromme Müllerin und die hat ihm immer wieder neu geholfen. Dann wurde sein Chef später ein Bruder des berühmten Pfarrers Fladdich, ein frommer Mann. Und sogar nach kurzer Zeit verlobte er sich mit seiner Tochter. Und so wurde er immer heimischer in den Kreisen der Stundenleute, wie man sie damals nannte. Er wurde dann von verschiedenen anderen frommen Leuten damals weiter beeinflusst, auch von den Schriften Terstegens, Michael Hahn und so weiter. Eine Zeit lang hat er sich nur mit dem ersten Kapitel der Bibel beschäftigt. Doch da hatte er eines Tages einen Traum. Er sah eine aufgeschlagene Bibel mit schönem Druck und prächtiger Ausstattung und als er sich ihr näherte, um tiefere Weisheit aus ihr zu schöpfen, fand er die Kapitel des Römerbriefes aufgeschlagen, in welchen von der Gerechtigkeit des Glaubens und vom geistlich Gesinntsein die Rede ist. Unmutig schlug er diese Blätter um und suchte nach dem ersten Kapitel des ersten Buches Mose, aber das fehlte. So hat ihn Gott eben geführt durch den Traum. Er las dann auch viele andere Bücher und wir erkennen, welche Bedeutung die Bücher hatten. Besonders auch las er die Schriften von Bengel. Es wurde an ihm wahr, was ein Freund von ihm gesagt hat, wessen Buch du liest, dessen Geist kommt über dich. Ein wichtiger Satz. Wessen Buch du liest, dessen Geist kommt über dich. Bei Bengel zogen besonders die Auslegung der Offenbarung des Johannes an. Und er kam zu der Überzeugung, zu der unerschütterlichen Überzeugung, dass der große Schriftgelehrte Bengel recht hätte. Er hatte ja die Wiederkunft Christi als sehr nahe bevorstehend angenommen und er hat ausgerechnet, Jesus kommt im Jahre 1836 wieder. Später wurde er dann Bürgermeister in Leonberg. Dieser Hoffmann war eben außerordentlich tüchtig und hat dort dann immer mehr Einfluss bekommen. Es gab sogar eine Liedersammlung heraus, dieser Gründer von Korntal. Und dann kam es so weit, dass er am 28. Februar 1817 direkt an den König Wilhelm von Württemberg eine Eingabe machte. Er hat sich mit folgendem Vorschlag an ihn gewandt. Das war ein genialer Vorschlag. Gerade die Besten und Wohlhabendsten unter den Auswanderungslustigen würden ruhig im Lande bleiben, also in Württemberg bleiben, wenn man ihnen erlaubte, eigene, von der Kirchenbehörde unabhängige Gemeinden zu bilden, in denen sie ihrem Glauben gemäß sich einrichten und leben könnten und so weiter. Nun, der König hat sich zunächst einmal sehr wenig darum gekümmert, aber Hoffmann war sehr geduldig. Immer wieder hat er es versucht, neu formuliert, eine neue Eingabe gemacht. Zeit mussten die Wartenden viel Anfechtungen ertragen, denn das Interesse an der Bildung religiös unabhängiger, selbstständiger Gemeinden war ungebrochen groß. Im Lande Württemberg wurden Listen im Umlauf gesetzt, in der sich alle an einer Gemeindegründung Interessierten eintragen konnten. Allein in der Umgebung von Stuttgart ließen sich etwa 700 Familien in dieses Verzeichnis aufnehmen. Hoffmann war ein kluger und geduldiger Mann. Und endlich, nach 17 Eingaben. Es wurde skribiert und reskribiert, also geschrieben und neu formuliert. Nach 17 Eingaben wurde der Antrag von den Behörden gründlich untersucht und auch bearbeitet. Und am 1. Oktober 1818, anderthalb Jahre nach der ersten Eingabe Hoffmanns, sicherte der König durch einen Erlass einer sich bildenden religiös-politischen Gemeinde die Erteilung einer Sondergenehmigung, eines Privilegiums zu. Und Hoffmann hat dann eine 97 Seiten große Dankschrift an ihn verfasst. Ja. Wie schon erwähnt, einer der wesentlichsten Beweggründe für die Entstehung dieser evangelischen Brüdergemeinde war die Hoffnung auf die baldige Wiederkunft Jesu Christi. Man glaubte ganz fest, Jesus kommt im Jahre 1836. Mit Korntal sollte ein Bergungsort für die Gläubigen des Landes in der Innzeit geschaffen werden. Gottlieb Wilhelm Hoffmann beschrieb die Einstellung der Gemeinde zur Wiederkunft Jesu mit folgenden Worten: Wir warten, beten und bereiten uns, wie wenn der Herr morgen käme. Aber wir pflanzen, bauen und wirken auf Erden, wie wenn es noch 1000 Jahre so fortginge. Das ist eine ganz berühmte Sache geworden, dieses Zitat. Was war das Grundanliegen? Ich will es hier nochmal ganz schön zusammengefasst bringen aus einer Schrift von Korntal. Das Grundanliegen der Gemeindegründung Korntals war der Aufbau einer Gemeinde nach dem Vorbild der neutestamentlichen Gemeinden, wie sie sich zum Beispiel in der Apostelgeschichte darstellen. Kurz und prägnant werden die geistlichen Ziele der evangelischen Brüdergemeinde in ihrer Grundordnung zum Ausdruck gebracht. Doppelpunkt. Es ist das Bestreben der Brüdergemeinde, eine brüderliche und tätige Gemeinschaft zu sein, die der Urgemeinde möglichst ähnlich ist, zu einer persönlichen Entscheidung für Christus ruft, das Priestertum aller Gläubigen verwirklicht, die anvertrauten Werke der Liebe verwaltet und fördert und für den wiederkommenden Herrn bereit ist. Sie weiß sich mit allen im Glauben verbunden, die sich zu Jesus Christus als ihrem Herrn bekennen. Doch nach der Zusage vom König hatten sie ja nur ein Stück Papier in der Hand. Was hatten sie noch nicht? Kein Land, kein Ort, gar nicht. Und so musste ein geeigneter Ort natürlich zuerst gesucht und gefunden werden für die Gemeinde. Und das erwies sich als sehr schwierig. Man hoffte, eine Staatsdomäne erwerben zu können, und zwar dachte man an Hohenheim. Das ist ja da, wo wir vorher wohnen in der Gegend. Oben auf den Fildern bei Degerloch, aber es war eben keine zu haben. Schließlich boten die Grafen von Görlitz, Schlesien, und der Freiherr von Münchingen das ihnen gemeinsam gehörende Hofgut Korntal bei Stuttgart zum Kauf an. Und man griff zu. Am 12. Januar 1819 kaufte Hoffmann das Rittergut Korntal bei Stuttgart für 113.700 Gulden. Das war ein sehr hoher Betrag damals. Und am 22. August 1819 erteilte schließlich der König Wilhelm den Zuzugswilligen, nämlich 47 Familien und 24 alleinstehenden Personen, das zugesagte Privilegium. Und im ersten Jahr zogen de facto 39 Familien aus allen Gegenden Altwürnbergs nach Korntal. Die Vorfahren von unserer Frau Haller gehören auch zu den Gründerfamilien. Gell? Ja, schön. Zu diesen 39 Familien. Reaktion. Diese neue Gemeinde in Württemberg fand natürlich nicht nur Zustimmung im Lande. Eine Flut von Schriften entstand zustimmende, aber auch heftige Kritik. Der Rationalismus konnte diese Gründung des Pietismus nur mit tiefem Widerwillen aufwachsen sehen. Wenn nur ein Bruchstück von dem wahr gewesen wäre, was in jener Zeit gesagt und geschrieben wurde, so hätten innerhalb kurzer Zeit alle Korntaler im Irrenhaus oder Zuchthaus oder Armenhaus landen müssen. Ein Beispiel: Hoffmann war damals mal im Wirtshaus irgendwo, hat was gegessen in Stuttgart, und da hörte er, wie die Wirtshausbrüder über Korntal reden. Der eine sagt das und der andere sagt jenes. Plötzlich steht da einer auf und sagt: Ihr wisst alles nichts. Vielleicht sagt er sogar Dummköpfe, ich weiß nicht. Juden sind die Korntaler, die essen kein Schweinefleisch, das sind Juden. Und so wurde also ein Gerücht nach dem anderen verbreitet. Ein lieber schwäbischer Bruder aus Nebringen schrieb im Jahre 1820 an Hoffmann: Gott leitet den Gang der Gemeinde, durch lauter Gedränge ist sie entstanden und sie wird auch weiter kein anderes Schicksal haben, und just dieses ist ihre Bewahrung. Eine ganz große Weisheit, so war es. Schon im Jahre 1818 wurde Hoffmann von der Regierung aufgefordert, ein Glaubensbekenntnis der neuen Regierung vorzulegen. Das tat er. Er übergab das Augsburger Bekenntnis von 1530, allerdings mit einigen Veränderungen und Zusätzen. Die Abschnitte des Augsburger Bekenntnisses, die alle Andersdenkenden verdammte, das ist ja ganz radikal damals gewesen, wurden weggelassen. Allen Religionshass wird die Gemeinde als dem Sinne Christi schlechterdings zuwider verabscheuen. Und alle Kinder Gottes, sie seien in welcher christlichen Religionsverfassung sie wollen, für ihre Brüder anerkennen. Sie lehnt den Eid ab, nach Matthäus 5 waren sie der Meinung, der Eid sei den Christen verboten. Und so erhielten sie die Erlaubnis, keinen Eid ablegen zu müssen. Folgende Regelungen wurden dann getroffen, nachdem sie diese verschiedenen Sonderrechte in der Hand hatten. Das königliche Privilegium. Erstens: Der Ortsvorstand der Gemeinde besteht aus einem geistlichen Vorsteher, einem weltlichen Vorsteher und aus einem Gemeinderat. Alle drei Organe werden von der Gemeinde gewählt. Auf dem Gebiet der bürgerlichen Verfassung obliegt es dem geistlichen Vorsteher, in Gemeinschaft mit dem weltlichen Vorsteher die sittliche und religiöse Ordnung in der Gemeinde zu erhalten. Zweitens: In der Gemeinde kann nur der wohnen, der sich durch seine Unterschrift verpflichtet, sich ohne Widerrede dem Privilegium zu unterwerfen und die diesem entsprechende Gemeindeordnung zu befolgen. Ohne Widerrede. Weiter: Kein Gemeindeglied darf ohne Wissen der Gemeindevorsteher sich mit einer auswärtigen Person ehelich verloben und diese mit in den Ort bringen. Weiter: Kinder von Gemeindegliedern sind ohne besondere Aufnahme geborene Mitglieder der Gemeinde. Ja, nein, sie haben ja die Erlaubnis, sie holen können. Das war eben notwendig. Jeder Einwohner ist verpflichtet, durch eigene Arbeit und Fleiß sich und seiner Familie den Lebensunterhalt zu verschaffen. Ein Müßiggänger darf in der Gemeinde nicht geduldet werden. Nach der kirchlichen Verfassung hat die Gemeinde das Recht, ihre Prediger und Lehrer selbst zu berufen. Pfarramtliche Aufgaben dürfen nur von einem ordinierten, eigens dazu bestellten Geistlichen vorgenommen werden. Die Gemeinde wird von der Aufsicht der leitenden Kirchenbehörde befreit und in religiöser Beziehung unmittelbar der Aufsicht des Ministeriums des Kirchen- und Schulwesens unterstellt. Interessant ist die Bestimmung, dass es den Gemeindevorstehern unbenommen ist, das Lesen jeder nach ihrer Überzeugung schädlichen Schrift auch den erwachsenen und mündigen Gemeindegliedern abzuraten. Nicht gerade zu verbieten, aber es ist neither. Sie sind nicht befugt, das Lesen solcher Schriften zwangsweise zu verbieten. Und dann kommt da eine große, ausführliche Gemeindeordnung. Da ist zum Beispiel die Sonntagsordnung. Sonntagsvormittag ist wie in allen Kirchen Württembergs Predigtgottesdienst. Der Ablauf ist ganz genau festgelegt. Außerdem wird am Sonntagnachmittag mit sämtlichen ledigen Leuten bis zum 18. Jahr Sonntagsschule vom Schullehrer gehalten. Man übt sich im Lesen, Schreiben, Rechnen und es wird auch ein Vers aus einem Lied gesungen. Sonntagabend ist noch eine Erbauungsstunde, sowohl für Erwachsene als auch für die Kinder. Dazwischen liegen noch die Stunden. Das war der Sonntag. Keine Langeweile, nicht? Bis heute ist das in den Grundzügen auch noch die Grundlage der Gemeindeordnung natürlich nicht mehr so streng, sonst könnte man das nicht aushalten. Aber es war doch immerhin bis heute sehr vieles ähnlich geblieben. Sie erhielten also den Namen, die Korntaler, Evangelische Brüdergemeinde Korntal. Und sie wollten, abgesondert von der Umwelt, ein gottgefälliges Leben führen und sich auf die Wiederkunft Jesu Christi vorbereiten. Sie verstanden sich aber durchaus nicht als Sekte, sondern sie wollten nach dem Vorbild der Urgemeinde eine apostolische Gemeinde darstellen. Ganz im Sinne auch von Apostelgeschichte 2, 44 und 45, wo es heißt, sie blieben aber beständig in der apostolischen Lehre und im Brotbrechen und im Gebet, ja, in der Gemeinschaft. Jawohl. Und diese Einstellung findet man auch im Auf- und Ausbau der neuen Siedlung, die nun erfolgte. Einfachheit und Nüchternheit prägten den Stil der neuen Siedlung. Man rechnete ja mit der nahen Wiederkunft Jesu und so baute man nur kleine Häuser mit oft schwachem Fundament. Bis heute noch hat man gewisse Spuren davon. Das erste große öffentliche Gebäude, das war der große Saal, das Gotteshaus der Brüdergemeinde. Das ist ein einfacher Bau. Schon im November 1819, also im gleichen Jahr, wo das alles erlaubt wurde, wurde der große Saal eingeweiht. 1000 Sitzplätze waren nötig. Und so groß ist es immer noch. Weil damals zu den Gottesdiensten 1819. Also im August kam ja das Privilegium in gültig. Und schon im November wurde der Saal eingeweiht. Es ging alles sehr schnell. 1000 Sitzplätze. Weil Tausende von Gottesdienstbesuchern von auswärtigen nach Korntal strömten. Ohne Auto in Klammer. Auf der Spitze des kleinen Turmleins, das ist ja der Betsaal gewesen, ist nicht ein Kreuz zu finden, sondern ein Osterlämmchen nach Offenbarung 5. Obwohl die Kolonisten mit der baldigen Wiederkunft Jesu rechneten, war ihr Gemeindeleben nicht von Angst, Weltflucht oder Müdigkeit geprägt. Und als im Jahre 1836 die Wiederkunft Jesu nicht erfolgte, gab es keinen Rückschlag. Man arbeitete und wartete nüchtern weiter. Das heilige Korntal, ich sage es nochmal in Anführungszeichen, im Lande auf und ab konnte man diesen gehässigen Ausdruck, er war eigentlich nicht mit Liebe ausgesprochen, sondern verachtend, konnte man diesen Ausdruck hören, war ein Zeichen für viele. Im großen Saal können wir bis heute lesen, links, Heiligkeit ist die Zierde deines Hauses, ewiglich. Und rechts vom Altar, von der Kanzel, ist eigentlich keine richtige Kanzel, es ist nur ein Podium zum Predigen, siehe, ich komme bald. Amen, ja, komm, Herr Jesu. Diese beiden Worte sind bis heute entscheidend für die Entwicklung dieser Gemeinde. Bis hierher mal heute Abend. Ich will dann morgen noch etwas weitermachen und dann auch eine Lichtbilderserie noch zeigen über die Entwicklung und über die Korntal-Gemeinde, wie sie jetzt damals und wie sie jetzt aussieht. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielleicht können wir dann noch ein Lied singen. Hat noch jemand einen Wunsch? Ja, bitte sehr. 176.